Herzlich willkommen bei Bunt ist gut, dem Podcast für kluge Ernährung und gesunde Vielfalt. Was hat die Vielfalt auf unseren Feldern mit unserer Gesundheit zu tun? Und wie abwechslungsreich sollte unsere Ernährung eigentlich sein? Moderatorin Annette Weiß spricht mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über die Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt, Ernährung und unserer Gesundheit. Denn Vielfalt ist nicht nur für unsere Umwelt wichtig, sie gehört auch auf unsere Teller. Bunt ist gut.
Herzlich willkommen zu Bunt ist gut und spannenden Einblicken in den Kohl- und Gemüsekosmos. Heute zum Thema alte und neue Sorten und zu Züchtungen und Genbanken. Was wäre, wenn eine wichtige Gemüsesorte plötzlich von einer Krankheit befallen würde? Oder wenn der Klimawandel dafür sorgt, dass unsere heutigen Kohlsorten in Zukunft nicht mehr wachsen? Für solche Fälle gibt es gewissermaßen eine Versicherung für unsere Ernährung, Genbanken. Einer der Menschen, die diese genetischen Schätze bewahren, ist mein heutiger Gast, Professor Dr. Dr. Andreas Wörner. Er arbeitet am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben und wacht über die Genbank mit rund 150.000 Saatgutmustern, eine der größten Sammlungen ihrer Art weltweit. Mit ihm spreche ich darüber, warum alte Sorten so wertvoll sind, wie neue Sorten entstehen und weshalb Biodiversität weit mehr ist als nur ein schönes Schlagwort. Und damit herzlich willkommen in unserem Podcast Bunt ist gut, lieber Andreas.
Ich freue mich sehr.
Andreas, du verwaltest eine der größten Genbanken der Welt. Wenn du einem Kind erklären müsstest, was eine Genbank ist, wie würdest du das tun?
Ja, eine Genbank ist vergleichbar mit einer Arche Noah, mit der Arche Noah, die ist ja den Kindern sicher auch bekannt. Und nur, dass wir hier keine Tiere erhalten und aufbewahren, sondern Pflanzen. Pflanzen in Form von Saatgut, von Samen, die in aller Welt gesammelt worden sind und hier in großen Kühlschränken, sprich Kühlhäusern, aufbewahrt werden.
Genau, und da schlummern 150.000 Saatgutproben. Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du durch diese Regalreihen gehst?
Ich bin immer wieder beeindruckt von dieser riesigen Menge, die wir dort haben. Die Samen lagern in Glascontainern, man kann sie also auch sehen. Und man sieht schon rein an diesen Samen, wie unterschiedlich, wie sprich divers dieses Material ist. Das sind also Samen aus aller Welt aufgesammelt, allerdings mit der Einschränkung nur Pflanzenarten, die in der gemäßigten Klimazone wachsen, hier bei uns in der Genbank. Generell weltweit werden natürlich auch tropische Pflanzen aufbewahrt.
Und werden die dann anders aufbewahrt oder auch woanders aufbewahrt?
Die werden dann teilweise woanders aufbewahrt. Zum Beispiel gibt es eine riesengroße Genbank für Reis auf den Philippinen. Dort lagern 120.000 Muster Reis, aber eben nur Reis. Das macht es auch dann etwas einfacher für die Kollegen. Wir in unserer Genbank hier in Gatersleben, wir haben über 3.000 verschiedene Arten. Angefangen von den Getreiden, also Weizen, Gerste, Roggen, Mais, über die Leguminosen oder Hülsenfrüchte, Erbse, Bohne, bis hin zu den vielen Gemüsearten, inklusive der Kohl.
Und warum macht ihr das eigentlich?
Ja, das ist es ist ja folgendermaßen. Ein Landwirt baut ja immer nur das an, was ihm den höchsten Ertrag und Gewinn bringt. Er muss seine Familie ernähren. Und die alten, bisher genutzten Sorten interessieren ihn nicht. Die müssen ihn auch nicht interessieren. Und vor etwa 100 Jahren hatte man erkannt, es war also die Zeit, als die moderne Pflanzenzüchtung begann, die Mendelschen Regeln waren wieder entdeckt worden, man machte gezielte Kreuzungen, dass mit der Zunahme an modernen Sorten die alten Sorten verschwinden. Mhm. Und damit das nichts passiert, hat man begonnen, dieses Material aufzusammeln und aufzubewahren. Für künftige Züchtung, für künftige Kreuzungen, wenn Sie so wollen, für die künftige Ernährung der Menschheit.
Ja, und wenn wir von alten Sorten sprechen, was genau macht eine Sorte eigentlich zu einer alten Sorte? Also ab wann kann man von einer alten Sorte sprechen?
Naja, eine alte Sorte ist im Prinzip eine Sorte, die nicht mehr großflächig im Anbau ist. Wobei in der Genbank nicht nur sich Sorten befinden, denn eine Sorte ist ja ein Produkt, das ein Züchter entwickelt hat, das auch geschützt ist, sondern hier gibt es vor allem sehr viele sogenannte Landrassen oder Landsorten, die keinen Sortennamen haben, die aber in der Vergangenheit angebaut worden sind, über hunderte von Jahren, und die jetzt plötzlich nicht mehr da sind. Und wie, wenn sie nicht aufgesammelt worden wären und in der Genbank aufbewahrt worden wären.
Was genau macht ihr da am Leibniz-Institut in Gatersleben? Also woran genau forscht ihr?
Ja, ein Schwerpunkt der Forschung hier in der Genbank ist die Erforschung der Langlebigkeit von Saatgut. Das heißt, wie lange kann ein Samen überleben? Mhm. Das ist ja ganz wichtig, das zu wissen, weil das natürlich die ganzen Anbauregeln und so weiter beeinflusst. Und wir wissen heute, dass es da Riesenunterschiede zum einen zwischen den Arten gibt. Es gibt also Arten, die sind sehr robust. Die Leguminosen, also die Erbse oder die Bohne, wenn Sie die unter Raumtemperatur lagern, keimt die nach 20 Jahren immer noch. Mhm. Im Kühllager wissen wir, dass wir sie dort über 100 Jahre aufheben können. Andere Arten wie die Zwiebel, Zwiebelsaatgut oder Salatsaatgut, sind sehr sensitiv. Unter Raumtemperatur aufbewahrt sind sie nach 5 Jahren tot. Im Kühlhaus können wir das aber auch auf 40 Jahre strecken. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, nicht nur für unsere Genbank, sondern generell für das Management der Genbanken in aller Welt.
Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich als Verbraucher, sagen wir mal, ich bleibe mal wieder beim Kohl, ja, einen schönen Kohl habe, sagen wir mal einen Kohlrabi, und ich packe den in den Kühlschrank und da sind, sagen wir mal, 6 Grad in diesem Gemüsefach, dann bleibt der länger frisch, als wenn ich ihn draußen habe in der Küche.
Das auf alle Fälle. Das gilt sowohl für die eigentlichen Gemüseteile, aber das gilt eben auch für das Saatgut.
Mhm. Das heißt, man muss immer wieder regelmäßig dann raus auf die Versuchsfelder, aber hat bei manchen Sorten vielleicht auch 100 Jahre Zeit nahezu.
Ja, genau. Das wollen wir wissen, und um dieses Management optimal zu gestalten.
Super. Und darum kümmerst du dich noch, obwohl du offiziell schon längst im Ruhestand bist und dich zurücklehnen könntest.
Ja, ich habe natürlich auch Partner, mit denen ich diese Untersuchung mache. Das läuft natürlich nicht nur hier am IPK, sondern mit anderen Genbanken zusammen. Und das ist halt diese internationale Vernetzung auch, die ganz, ganz wichtig ist.
Und jetzt musst du mir noch sagen, wo das schöne Gatersleben eigentlich ist. Wo genau findet man euch?
Wo findet man uns? Natürlich in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und vielleicht ist dem einen oder anderen die Kulturwelterbestadt Quedlinburg ein Begriff. Also in der Nähe zwischen Quedlinburg und Aschersleben. Und dort befindet sich ein kleiner Ort mit etwa 3000 Einwohnern. Und in diesem kleinen Ort befindet sich dieses große Forschungsinstitut mit etwa 500 bis 600 Mitarbeitern.
Dann seid ihr wirklich auch ein großer Arbeitgeber in dieser Umgebung.
Das ist richtig, vor allem im technischen Bereich. Die Wissenschaft ist natürlich international. Mhm. Wir haben also hier Wissenschaftler bei uns aus 40 verschiedenen Ländern, die hier tätig sind. Also das ist eine riesen, auch bunte Vielfalt.
Sprecht ihr Englisch vor allen Dingen?
Ja, also die eigentliche Umgangssprache ist Englisch, das ist richtig.
Okay, eine Frage noch zu eurer Genbank. Ihr lagert Sicherheitskopien eurer Samen sogar auf Spitzbergen im ewigen Eis? Ist das manchmal richtig, so ein bisschen wie eine Arche Noah für unsere Kulturpflanzen?
Richtig. Also wir lagern Sicherheitstabletten. Das ist, muss man sich so vorstellen, ein kleines Tütchen, ungefähr so groß wie die Saatguttütchen, die Sie aus dem Handel kennen. Allerdings nicht aus Papier, sondern das sind Aluminiumtüten. Die sind unter Vakuum verschweißt. Dort lagern die Samen. Und die schicken wir, oder haben wir teilweise auch schon zu einem großen Anteil, in das internationale Saatgutdepot nach Spitzbergen. Das ist 2008 eröffnet worden und die Genbanken aus aller Welt haben die Möglichkeit, dort ihre Sicherheitstabletten einzulagern. Für den Fall, dass beispielsweise hier in Gatersleben mal ein Flugzeug abstürzt, ja, dann wäre ja alles verloren. So hat man dort diese Sicherheitskopie und kann sie dann bei Bedarf natürlich wieder zurückholen.
Sag mal, wie stelle ich mir das vor, so eine Genbank? Also wird das gelagert in Reagenzgläsern oder sind die Samen auf Papier gestreut und dann in Spitzbergen eingefroren und bei uns irgendwie kühl gelagert? Oder wie genau sieht das aus?
Ja, wir haben 4 große Kühlkammern mit großen Hochregalen und in diesen Regalen stehen Gläser, wie ihr sie kennt als Einweggläser, und in diesen Gläsern lagern die Samen bei minus 18 Grad Celsius. Und unter diesen kalten Bedingungen kann man das Saatgut über mehrere Jahrzehnte am Leben erhalten. Wir müssen natürlich immer wieder prüfen, ob diese Samen auch wirklich noch am Leben sind. Das heißt, wir müssen immer wieder Proben aus dem Kühlhaus herausnehmen, in einem Keimlabor ankeimen und schauen, wie hoch ist die Keimfähigkeit dieses Materials. Und wenn die Keimfähigkeit einen bestimmten Level unterschreitet, in der Regel 70%, dann müssen wir diese Samen aus dem Kühllager herausnehmen, ins Feld bringen, frische Saat erzeugen und diese frische Saat geht dann zurück in die Kühlkammer. Es ist also ein ewiger Kreislauf, prüfen, anbauen, einlagern. Unsere Aufgabe ist es, diese 150.000 Proben am Leben zu erhalten. Für uns, für unsere Kinder, Kindeskinder und so weiter.
Ja, das ist auch logisch, dass man immer wieder guckt, ne, keimt es noch und dass man es dann ausbringt. Das heißt, Gartersleben, euer Leibniz-Institut besteht nicht nur aus Kühlregalen, sondern auch aus Feldern, wo man das wieder anpflanzen kann.
Das ist richtig. Wir haben also pro Jahr zwischen 6.000 und 8.000 Proben immer wieder im Anbau. Und während dieses Anbaus schauen wir auch nach bestimmten Merkmalen. Wir sagen Charakterisierung und Evaluierung. Wir schauen also beispielsweise nach dem natürlichen Befall von Krankheiten. Wir schauen nach morphologischen Merkmalen, Blütenfarbe oder Pflanzenhöhe. Das wird dann akribisch aufgezeichnet und das geht dann in eine Datenbank, wo all diese Daten dann zu den einzelnen Proben gespeichert werden.
Viele Menschen verbinden alte Sorten automatisch mit besserem Geschmack oder mehr Gesundheit. Ja, zum Beispiel, dass diese alten Sorten nicht so allergische Reaktionen zum Beispiel auslösen. Ist das wissenschaftlich haltbar?
Was die allergischen Reaktionen angeht, ist das nicht haltbar. Da haben wir Untersuchungen bei Getreiden, bei Weizen vor allem auch mal durchgeführt. Wir haben also jeweils die führenden Sorten der letzten 100 Jahre, die ja seitdem in der Genbank auch liegen, vergleichsweise gemeinsam angebaut und dann geschaut. Und es gab dort kaum Unterschiede. Was den Geschmack angeht, dort ist es anders. Dort ist es wirklich so, dass ältere Sorten teilweise bessere Geschmackseigenschaften haben. Aber was sie natürlich leider dann nicht mehr haben, sind beispielsweise Resistenzen oder Ertrag. Ja, weil daraufhin hat man ja gezüchtet. Man hat diese Geschmackseigenschaften verloren, aber dafür andere züchtungsrelevante Eigenschaften erhalten können.
Gibt es denn alte Kohlsorten oder andere Gemüsesorten, bei denen du sagst, das wäre ein großer Verlust gewesen, wenn sie verschwunden wären?
Ja, natürlich. Es gibt sehr viele, vor allem auch deutsche Kohlsorten. Heute gibt es ja in Deutschland keine Gemüsezüchtung in dem Sinne mehr. Das ist alles nach Holland ausgelagert oder verlagert worden. Aber diese alten deutschen Sorten, die wir hier in der Bank haben, sind schon sehr intensiv und einzigartig im Geschmack.
Eine Frage mal dazwischen. Magst du selbst gerne Kohl?
Ja, selbstverständlich.
Okay. Ich frage mich halt immer, wenn wir, also wir sprechen ja in dieser Reihe viel über Kohl und auch über anderes Gemüse, aber hauptsächlich über Kohl. Wie konnte denn aus diesem Wildkohl überhaupt die Vielfalt werden von Grünkohl, Rosenkohl, Brokkoli, Blumenkohl, was haben wir noch, Kohlrabi? Ja, wie ist das passiert?
Naja, das ist natürlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ich hatte vorhin gesagt, die Züchtung, die gezielte Pflanzenzüchtung begann vor etwa 100 Jahren. die Selektion, die sogenannte Domestikation, also dass man aus Wildpflanzen unsere heutigen Kulturpflanzen entwickelt hat, ausgelesen hat, selektiert hat, ist ein Prozess, der sich über mehrere tausend Jahre erstreckt, wo also die Menschen in gezielte Richtungen selektiert haben und die heutige Vielfalt entwickelt haben.
Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Wie entsteht so eine neue Sorte vom ersten Züchtungsgedanken bis zum fertigen Saatgut? Wie läuft dieser Prozess ab?
Ja, das ist auch ein relativ langwieriger Prozess. Man schätzt heute, dass die Entwicklung einer neuen Sorte von der Ausgangskreuzung bis am Ende zur Zulassung etwa 10 bis 15 Jahre dauern kann. Und man macht also zunächst eine Kreuzung. Man hat beispielsweise einen sehr ertragreichen Kohl, der sehr große Kohlköpfe macht, aber der leider im Geschmack etwas fade ist. Dann hat man eine ganz alte Sorte, die zwar relativ kleine Kohlköpfe entwickelt, die einen geringeren Ertrag hat, aber dafür eine super Geschmacksrichtung aufweist. Diese beiden versucht man nun zu kombinieren. Man macht also eine Kreuzung aus diesen beiden,
ja,
entwickelt die Nachkommenschaften und wie seit Mendel bekannt ist, spaltet ja dann in der F2-Generation das Material auf. Und in diesem Material sucht man dann, und das ist also eine sehr schwierige Aufgabe, und man braucht auch ein glückliches Händchen, der Züchter, dann entsprechende Nachkommenschaften heraus, die sowohl einen großen Kohlkopf haben oder noch einen Kohlkopf, der groß genug ist, aber dafür diese neuen Geschmacksrichtungen auch besitzen. Und diese Kombination, man nennt das auch Kombinationszüchtung, führt man dann über mehrere Generationen. Man muss dann immer wieder selektieren, also auslesen, immer wieder die besten versuchen herauszufinden. Und wenn man dann am Ende etwas hat, wo man meint, okay, das könnte etwas werden, das könnte eine neue Sorte werden, dann wird diese natürlich erst einmal hochvermehrt. Man braucht ja genügend Saatgut und geht dann zu einer Institution. In Deutschland ist es das Bundessortenamt, die dann noch einmal diese Neuanmeldung prüft und die dann diese Sorte zur Zulassung bringen kann.
Ah, das heißt zusammengefasst, dass die modernen Züchter auch genau aus diesem Grunde diese genetische Vielfalt alter Sorten noch brauchen, um eben neue Züchtungen da hervorzubringen.
Das ist richtig. Das ist genau der Punkt. Und da geht es aber nicht nur um Geschmack, da geht es zum Beispiel auch um Resistenz. Denn heute ist es ja so, dass wir relativ wenige Sorten großflächig anbauen. Ja? Und die Erreger, die Krankheitserreger, die entwickeln sich ja auch weiter in der Natur. Und nun kann es, wenn wir nur wenige Sorten im Anbau haben, sehr schnell passieren, dass sich die Erreger angepasst haben und über diese Sorten herfallen und diese krank machen.
Ja.
Dann können wir zurück in die Genbank gehen. Da haben wir nicht nur 20 Sorten Kohl, sondern 300 Sorten Kohl. Und können dann dort gezielt mit diesen neuen Erregern prüfen, welche dieser doch älteren Sorten Resistenzen aufweist. Und diese werden dann genutzt, um in unsere modernen Sorten hineinzukreuzen.
Ah, kannst du ein Beispiel nennen, bei dem Eigenschaften aus alten Sorten geholfen haben, moderne Pflanzen widerstandsfähiger zu machen gegen Krankheiten, Schädlinge oder auch den Klimawandel mit der Trockenheit?
Ja, also bei Krankheiten, insbesondere bei Getreide, ist das intensiv genutzt worden. Da gibt es also ein Beispiel für eine spezielle Krankheit, die nennt sich Halmbruch. Das ist also ein Pilz, der den Halm an der Basis unten infiziert. Und dort hat man aus einer Wildform, aus einem Wildgetreide, eine Resistenz genau über diese Kreuzungen in den Kulturweizen übertragen. Das Ganze ist natürlich sehr aufwendig, weil die Wildform hat ja nur einen verschwindend geringen Ertrag im Vergleich zu unseren Kulturformen. Und wenn man jetzt zunächst die Resistenz eingekreuzt hat, muss man dann wieder über mehrere Jahre, wir nennen das Rückkreuzung, also immer wieder mit dem leistungsstarken Elter zurückkreuzen, dabei aber immer schauen, ob die Resistenz noch drin ist in der Sorte. Und nach 15 oder 20 Jahren hat man dann wieder den hohen Ertrag der Sorte plus die Resistenz aus der Wildform.
Okay, und hast du auch ein Beispiel aus dem ganzen Kohlkosmos dafür?
Beim Kohl ist das ähnlich. Da gibt es also auch solche Formen, wo man also aus Landsorten Resistenzen übertragen hat. Dort ist man nicht auf die Urform zurückgegangen, sondern auf alte Sorten, die dann für bestimmte Resistenzen genutzt wurden.
Sag mal, einfach so umgangssprachlich oder jetzt aus deiner Erfahrung heraus gesprochen, was macht den eigentlich so gesund, diesen Kohl? Stinken tut er ja, wenn man ihn kocht.
Ja, aber er ist auch vor allem sehr vitaminreich. Mhm. Ja. Mhm. Und Kohl war ja auch, also in der Vergangenheit war es ja auch so, dass sich Kohl hervorragend lagern ließ. Man konnte ihn also lange auch im Winter für die Ernährung nutzen, war im Winter häufig die einzige Vitaminquelle, die man hatte. Mhm. Ja. Mhm. Und heute ist das natürlich ein bisschen anders durch den internationalen Welthandel und so weiter. Aber dennoch ist es von den Vitaminen her eine sehr wertvolle Pflanze.
Ja, jetzt bauen ja auch immer mehr Menschen im Garten oder im Hochbeet alte Sorten an, zunehmend. Warum ist das eigentlich nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Beitrag zur Biodiversität?
Naja, genau aus dem Grunde, den ich vorhin schon genannt hatte, dass wir in dem eigentlichen Industrieanbau nur wenige Sorten haben, nur die wenigen besten, die den meisten Ertrag und Gewinn für den Gärtner bringen. Er muss ja auch überleben. Aber der Hobbygärtner, dem kommt es ja nicht auf die Größe des Kopfes an. Er möchte einfach auch Spaß haben und das auch sehen, wie das wächst. Und vor allem auch, und das ist auch eins meiner Ziele, meine Enkelkinder, um denen zu zeigen, ja, guckt mal, hier wächst der Kohl, der liegt nicht im Regal im Supermarkt. Mhm. Oder so sieht die Möhre aus, die ist erst ganz klein und hat oben ganz kleine Blättchen. Und daraus, und dann können wir die das ganze Jahr über beobachten und im Herbst ziehen wir sie heraus. Oh, das ist dies Jahr groß geworden. Ja, also auch das Verständnis für unsere heutige Generation, die das Gemüse in der Regel oft nur aus dem Regalen im Supermarkt kennen.
Das ist schön, dass du deine Enkel erwähnst, denn ich möchte dich auch als vorletzte Frage fragen, wenn wir uns in 50 Jahren wieder treffen würden, was hoffst du, werden unsere Enkel dann noch auf dem Teller haben? Also gut, deine sind schon auf der Welt, meine kommen vielleicht irgendwann. Was soll man also in 50 Jahren noch auf dem Teller haben, weil Menschen wie du heute Saatgut bewahren?
Ja, ich hoffe, dass wir dann genau das, was wir heute in unseren Kühlhäusern haben, was über die letzten 100 Jahre aufgesammelt worden ist, dann auch noch da ist und dann genutzt wird weiterhin in der Züchtung, für die Entwicklung neuer Sorten, aber auch für die Vielfalt auf unserem Teller.
Ja, und du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit genetischen Ressourcen. Du hast mir gesagt, du bist ja offiziell schon im Ruhestand, aber du arbeitest einfach weiter noch am Leibniz-Institut. Was macht dir mit Blick auf den Klimawandel aktuell die größten Sorgen und was macht dir auch Hoffnung?
Ja, die Sorgen sind ja allgemein bekannt. Die Temperatur steigt an, die Jahre werden in der Regel heißer und trockener. Eine Sorte, die heute bei uns auf den Feldern wächst, wird in 50 Jahren das so nicht mehr tun können, weil sich das Klima verändert hat. Aber die Hoffnung liegt auch hier wiederum in dem Schatz, den wir hier in unserer Genbank haben. Denn wir haben ja nicht nur Sorten aus Deutschland hier liegen. Wir haben Sorten aus der ganzen Welt, aus dem Mittelmeerraum, aus Asien, Regionen, wo also die Pflanzen schon immer mit Hitze und Dürre und Trockenheit zu kämpfen hatten und die an diese klimatischen Bedingungen bereits heute angepasst sind. Und die können wir dann nutzen, um unsere heutigen Sorten auch für diese Bedingungen zu züchten.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, man hilft sich auch weltweit, dass man das alte Saatgut bewahrt und alte Kulturpflanzen und Sorten, also mal in Spitzbergen, mal im Mittelmeerraum und wir bewahren eben auch ganz viel altes Kulturpflanzengut auf, damit man es für die Zukunft bewahrt.
Ja, genau, das ist so. Und es gibt da natürlich auch einen Austausch zwischen den Genbanken. Und wir haben gesagt, wir in Deutschland, wir haben 150.000 Proben. Wenn wir das jetzt weltweit sehen, wissen wir, dass etwa 4 bis 5 Millionen Proben in den internationalen Genbanken liegen.
Warst du schon mal in Spitzbergen?
Ja, ich hatte das Glück, vor etwa 6 oder 7 Jahren, kurz vor dem Corona-Ausbruch, die Einrichtung dort zu besuchen. Und es ist schon sehr beeindruckend und gigantisch, dieses Riesenlager, das ja da in den gefrorenen Fels hineingetrieben worden ist und praktisch für die Zukunft dort das Material konserviert. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Material kann dort nicht für die Ewigkeit liegen bleiben. Auch dieses Material muss irgendwann ersetzt und ausgetauscht werden. Ja, das ist also auch, wir haben es hier immer mit lebenden Organismen zu tun. Das Saatgut lebt, es schläft halt, aber es sind lebende Organismen.
Und das macht es ja auch so spannend, immer wieder dann zu gucken, keimt es noch und dann wieder das neue Saatgut hineinzunehmen und zu bewahren für kommende Generationen. Also eine richtige Schatzkammer, aber eben diesmal nicht aus Gold, sondern tatsächlich aus Kultur- und Pflanzengut. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas. Wir haben heute gelernt, dass Biodiversität nicht nur auf einer Blumenwiese stattfindet, sondern auch in Kühllagern, Saatgutgläsern, die aussehen wie Weggläser, und auf Versuchsfeldern. Alte Sorten sind also nicht einfach nur Relikte der Vergangenheit, sie sind ein genetischer Schatz für die Zukunft, für die Landwirtschaft, für unsere Ernährung und letztendlich auch das, was auf unserem Teller landet. Ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Andreas Börner vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge ein bei Bunt ist gut. Ja, es gibt immer wieder Spannendes aus dem Bereich von Gemüse- und Kohlsorten zu erzählen.
Das war Bunt ist gut, der Podcast für kluge Ernährung und gesunde Vielfalt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit Freundinnen und Freunden und folge uns auf Instagram unter Kohlkosmos. Bunt ist gut entsteht im Rahmen des Projekts Sharp Greens am Leibniz-Institut für Gartenbauwissenschaften und wird in der Forschungsinitiative für den Erhalt der Artenvielfalt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Bis zur nächsten Folge und denk dran, bunt ist gut.